Horch Amor, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hier sind wir. Wir wollen was Neues machen. Wir probieren etwas aus und vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen, wer hier an dem Mikrofon sitzt.
Die Frage, wer sind wir, ist vielleicht nicht ganz unwesentlich für die, die uns zuhören, wenn es denn schon Zuhörer gibt. Mein Name ist Michael Husarek, ich bin Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, einer von zwei genauer gesagt. Und ja, freue mich hier plaudern zu dürfen über Gott und die fränkische Welt, dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal mein Gesprächspartner.
Ja, ich bin der Matthias Obert. Ich bin auch einer von zwei sozusagen, nämlich einer von zwei Leitern der Online-Redaktion. Und ja, nordbayern.de, das Online-Portal der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Und wir beide haben uns so ein bisschen überlegt, ja, dass wir über die Gott und die fränkische Welt reden wollen. Das heißt, sehr breit angelegt. Wir wissen wahrscheinlich nicht so ganz genau, wo uns das alles hinführen wird. Aber ja, ich glaube, die fränkische Welt bietet ja genug Gesprächsstoff. Was fällt dir denn so ein, wenn du über die letzte Woche oder die letzten Wochen nachdenkst oder die ersten Wochen des Jahres 2018?
Ja, ich denke da dann an den fränkischen Halbgott Markus Söder. Der ist kurz vor der Intronisation und wird bald als bayerischer Ministerpräsident weit über uns schweben.
Okay, aber Halbgott? Es ist doch schon vielleicht ein bisschen zu viel der Ehre. Also wenn wir mal überlegen, wie wir Nürnberger oder wie wir Franken eigentlich mit dem Markus bislang immer so umgesprungen sind. Puh, und da finde ich Halbgott schon ja ziemliche Ehre.
Eine Frage der Sichtweise. Ich glaube, wenn man ihn selber fragen würde, er hat schon gewisse Anlagen, um höhere Ämter auszuüben. Er hat mal, das fand ich sehr lustig, in einem Interview gesagt, dass er im Grunde alles übernehmen kann, jedes Amt, das die Welt so bietet. Nur mit zweien würde er sich schwer tun. Das eine ist der Papst, das andere die Position des NN-Chefredakteurs. Ich habe damals zu ihm gesagt, das eine ist gut so. Da meinte ich den NN-Chefredakteur, weil er sonst ja an meinem Stuhl sägen würde. Und beim Papst scheitert sie momentan nur an der Konfession. Insofern hat er derzeit das höchste irdische Amt, weil ein anderer Mann ja schon mal gesagt hat, es gibt neben dem Papst nur einen vergleichbaren Posten, nämlich den des bayerischen Ministerpräsidenten. Den wird Markus Söder bald ausüben.
Okay. Keine Palastrevolution zu erwarten. Er hat ja auch hier in Nürnberg begonnen, seit er als Minister tätig ist, ja, kräftig Geld in die fränkische Metropole zu schaufeln. Wir Franken sehen das ja manchmal auch ein bisschen mit skeptischem Blick. Also ich glaube, ich habe immer so den Eindruck, die Oberbayern haben jede Förderung gerne hingenommen, egal ob sie irgendeinen Sinn gemacht hat oder nicht. Wenn ich so immer unten an der Wörderwiese, Wörthersee vorbei jogge, was ich ab und zu tue, und sehe dann diesen Stadtstrand oder diese Bucht, die da für unglaubliches Geld hergerichtet wird, denke ich mir manchmal, ja, macht das überhaupt Sinn? Sind das nicht einfach verlorene Millionen? Wäre es nicht diese beliebte Frage, wäre es nicht sinnvoller, das Geld woanders reinzustecken? Findest du es gut? Findest du es schlecht? Ist das eher was, wo wir uns vielleicht mal kritisch damit auseinandersetzen sollten, mit solchen Gastgeschenken?
Ja, Markus Söder beantwortet diese Sinnfragen ja immer damit, dass der weitwohnte fränkische Landesteil über Jahrhunderte hinweg sozusagen brach gelegen hat und dass es jetzt einfach darum geht, nachzujustieren, um die Überlegenheit der Oberbayern, die finanzielle Überlegenheit so peu à peu auszugleichen, ist ein gutes Argument, das hier in Franken natürlich auf viel Gehör stößt. Es ist auch nicht ganz falsch. Tatsächlich wurde Oberbayern zumindest die vergangenen Jahrzehnte massiv bevorzugt von Seiten der Staatsregierung. Das, glaube ich, wird sich definitiv weiterhin dahingehend verändern, dass wir in eine Gleichgewichtssituation kommen. Und mein Eindruck ist, dass Markus Söder sich damit gewiss keine Feinde hier geschaffen hat, wenngleich er halt auch da wieder im besten Fränkisch ordentlich auf den Putz gehauen hat. Er wollte am Wörthersee, und er will es wahrscheinlich immer noch, die fränkische Copacabana schaffen. Da sind wir aus meiner Sicht weit davon entfernt. Momentan ist er eine Mischung aus Entenkot und Müll, den ich dort sehe, wenn ich vorbeilaufe. Aber wird wahrscheinlich alles gut werden. Und wahrscheinlich ist dafür auch Markus Söder ja gar nicht zuständig, weil das die Aufgabe der Stadt ist.
Ich bin schon sehr gespannt auf die fränkischen Körper, die sich dann mit den brasilianischen Copacabana-Körpern messen wollen. Aber ich will überhaupt nicht den Franken zu nahe treten. Aber ja gut, wir werden es im Sommer mit Argusaugen beobachten und betrachten. Vielleicht bin ich ja der fränkische Pessimist, den Söder ja auch eigentlich ja aus seinem Land vertreiben will. Er fordert ja von den Franken den Optimismus ein. Manchmal weiß ich nicht so ganz genau, warum, aber auch sein politischer Gegenspieler in der Stadt zumindest. Koulibaly ist ja auch jemand, der eigentlich so ein bisschen immer in Richtung Optimismus agieren möchte. Ja, beim Neujahrsempfang hat er dem ja auch wieder zum Ausdruck gebracht. Sehr staatstragend seine Rede, fand ich. Also fast ein bisschen zu staatstragend. Hat er noch was vor?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall vor, dass Nürnberg die Kulturhauptstadt Europas wird. Davon ist er, glaube ich, geradezu besessen, unser Oberbürgermeister, diesen Titel hier in die Stadt zu holen. Ansonsten war er eigentlich die letzten Jahre ja immer staatstragend. Das waren tendenziell eher philosophische Vorlesungen, die er am Neujahrsempfang den immerhin gut 1000 Gästen zugemutet hat. Ich finde es anregend. Mir ist es allemal lieber als die übliche Neujahrsrede, die in Form eines Rückblicks und eines kurzen Ausblicks besteht. Was den Optimismus anbelangt, glaube ich, dass Mali und Söder tatsächlich Brüder im Geiste sind, wie es überhaupt zwischen den beiden viele, viele Parallelen gibt, immer mehr aus meiner Sicht, wenn man sich sie genauer ansieht. Von daher bin ich ja auch jemand, der das Glas tendenziell eher halb leer sieht. Ist vielleicht auch bei uns Journalisten so ein bisschen eingeimpft, dass wir auf die kritischen Punkte blicken. Wird bei dir ähnlich sein, aber wir haben jetzt zwei Optimisten an der Spitze. Der eine führt die Stadt, der andere das Land und beide sind aus Nürnberg. Es kann also nur bergauf gehen.
Ja, oder wir werden jetzt die beiden, die immer dagegen halten. Aber vielleicht hört uns dann auch wirklich keiner mehr zu, weil die Menschen wollen wohl tendenziell lieber auch die positive Botschaft, nur zu hören, oh, da Probleme, das ist schwierig, das bekommen wir nicht hin, das haben wir nicht hinbekommen. Naja, wir werden mal gucken, wo wir uns dahin bewegen und ob wir alles für gut befinden können. Also ich sage mal noch so zwei Beispiele, Heimatministerium, Gesundheitsministerium, diese Verlagerung. Natürlich die Nürnberger oder die Nürnberger Stadtspitze wird einen Teufel tun, das irgendwie als negativ zu empfinden. Aber solche Dinge, die Unsummen von Geld kosten und deren Sinnhaftigkeit sich, glaube ich, nicht unbedingt erschließt, sollen wir uns darüber freuen. Das sollen wir eher kritisch begleiten. Klar, kritisch begleiten werden wir, aber sollen wir vielleicht auch mal sagen, Mensch, als Medium, als fränkisches Medium, dass wir sagen, nee, wir wollen das gar nicht, das ist Unsinn.
Das dürfen wir ja gar nicht, weil das ja strukturpolitisch hoch sinnvoll ist, die Elendsgebiete des Freistaates endlich mit so gnadenreichen Dingen wie Ministerien zu beglücken. Ich bin selbst hin und her gerissen. Üblicherweise sitzt eine Regierung an einem bestimmten Ort und hat dort ihre gesamte Infrastruktur. Wenn das auf ewig so bliebe, wird es natürlich zweifelsohne dazu führen, dass München noch mehr auf. Die Stadt kann vor Blüten ja teilweise gar nicht mehr gesehen werden. Das Mir-San-Mir-Gefühl würde noch stärker werden. Und insofern finde ich es gar nicht schlecht, wenn man dem Rest des Freistaates ein paar Brosamen abgibt. Mehr ist es ja nicht. Das sind ja Alibi-Ministerien. Da ist ja kein ganzes Ministerium umgezogen. Bisher zumindest nicht. Das sind einige Dutzend Mitarbeiter, im einen Fall Gesundheitsministerium, im Fall Heimatministerium sind es, glaube ich, an die 100, aber das ist ja kein gesamtes Ministerium. Also insofern Struktur- und Symbolpolitik zugleich, die der fränkischen Seele wahrscheinlich ganz gut tut.
Die fränkische Seele und das Mir-San-Mir, da sind wir ja eigentlich schon beim ganz wichtigen weiteren Stichwort. Wobei, ich glaube, ein bisschen über die Kulturhauptstadt sollten wir vielleicht reden. 2025 ist das Ziel. Wir haben, glaube ich, den gleichen Professor, der auch eine andere deutsche Stadt berät, die Kulturhauptstadt werden will. Sorgt auch ein bisschen für Irritationen. Ist es wirklich so wichtig für die Stadt Nürnberg? Oder warum hängt Mali da dran so? Oder warum hält er daran so fest? Warum ist das für ihn so ein Riesenprojekt?
Mali denkt ja in den großen Linien. Er sagt, eine Stadt muss rund alle 25 Jahre, also sozusagen jeder Generation der Bevölkerung einmal Gelegenheit haben, sich selbst zu vergewissern. Und am besten tut man das durch ein großes Fest, einen Anlass. Er nennt da das Dürerjahr 1971, dann nennt er die Fußball-WM 2006, als Nürnberg ja eine der Gastgeberstädte war und hat eben dann 2025 die Kulturhauptstadt im Auge. Man kann diesem Ansatz durchaus einiges abgewinnen. Für mich ist es momentan ganz, ganz schwierig, über die Kulturhauptstadt überhaupt ein Urteil abzugeben, weil mir das Ganze viel zu diffus ist. Ich kann keine Schwerpunkte erkennen. Ich kann ein paar Überschriften lesen, Digitalisierung Europa und Ähnliches, sehr allgemeingültige. Ich war vor kurzem in Brüssel, da wurde relativ deutlich erklärt, dass eine Kulturhauptstadt deutlich mehr sein muss als der Blick nach hinten. Im Fall Nürnbergs wäre das der übliche Zweiklang Dürer und Führer. Mhm. Da hat die Stadt wirklich Vorbildliches geleistet. Es wird nicht reichen, um Kulturhauptstadt zu werden. Deswegen bin ich gespannt, was Mali und sein Team folgen lassen werden.
Mhm. Bleibt sicherlich einiges zu tun, das ist klar. Ich denke jetzt gerade so an die Fußball-Weltmeisterschaft. Also das hat für Nürnberg schon viel gebracht. Also Nürnberg als weltoffene Stadt auch, das Publikum, was hier reingeströmt ist. Aber gut, da hat die Stadt jetzt auch, war natürlich Nutznießer, glaube ich, einfach einer riesigen Organisation, die Sachen halt dann hier auch ein Stück weit letztendlich mal hierher gebracht hat. Klar, die Fanfeste und so weiter, aber da sehe ich auch ein bisschen bei der Kulturhauptstadt, ist ein bisschen mehr zu tun, ist ein bisschen, muss schon aus dem eigenen, ja, aus dem eigenen Bereich deutlich mehr kommen, als man im Moment sieht. Aber vielleicht ist es auch wieder die fränkische Skepsis, der Pessimismus.
Naja, es ist auch die Frage, wie sieht man das im Umland? Du wohnst in Bad Windsheim, ich wohne hier in Nürnberg, für mich ist es ganz einfach, wunderbar, wenn hier in der Stadt der Bär steppt. Wie sieht man das bei euch sozusagen, der fränkischen Diaspora?
Wir sind sozusagen, Nürnberg wird von München abgehängt und das flache Land wird dann wiederum von der Metropolregion, die ja eigentlich diese Landkreise mit umfasst, aber man blickt da auch immer auf diesen Titel Metropolregion und sagt, naja, das ist halt Nürnberg, Fürth, Erlangen, wir kriegen die Brosamen oder gar nichts davon ab. Auch da herrscht eher Pessimismus, ist zumindest mein Eindruck. Andererseits, klar, durch den Verkehrsverbund, durch, sag ich mal, 50, maximal 50, 60 Kilometer Abstand zu Nürnberg, das sind Strecken, die überbrückt man auch gerne und viele Menschen fahren ja dann gerne nach Nürnberg. Also wir maßen uns ja nicht an, dass wir jetzt Teil dieser Kulturhauptstadt werden könnten oder Teil dieser Fußball-Weltmeisterschaft, wobei zum Beispiel in Bad Windsheim damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft etliche Fangruppen, unter anderem aus Costa Rica und aus Mexiko, die dort übernachtet haben, also ihr Hotelquartier hatten und das für die Stadt sehr, sehr lustig war, weil die bringen wirklich Lebensfreude und Lebenslust mit, wie wir Franken sie nicht unbedingt kennen. Und wahrscheinlich war in den letzten Jahren nicht mehr so viel los in den Gastwirtschaften wie zu dieser Zeit der WM. Also gut, wir sind schon ein bisschen Nutznießer, aber wir fühlen uns schon auch ein bisschen immer zurückgesetzt.
Wobei ja aus Bad Windsheim viele Menschen auch zu einem großen Verein hier in der Stadt pilgern, über den wir unbedingt noch reden müssen, um sozusagen diesen ersten Heuchermal-Podcast versöhnlich ausklingen zu lassen. Der Aufsteiger, der erste FC Nürnberg, ich sage jetzt mal Aufsteiger, du siehst es sicherlich genauso.
Okay, wir sind schon geprügelt worden, weil wir haben ja für den 13. Mai eingeladen zum letzten Saisonspiel und gleichzeitig verbunden mit der Aufstiegsfeier. War als Scherz gemeint, eine Facebook-Veranstaltung, nordbayern.de hat eine Facebook-Veranstaltung eingerichtet und dazu eingeladen. Die Fans sind sehr zwiegespalten, weil die Erlebnisse und die Erinnerungen der Clubfans sind natürlich durchaus, die sind anderes gewöhnt, sagen wir mal so. Also ich bin optimistisch, also es wird klappen, aber wir wissen auch, was schon alles in die Hose gegangen ist beim ruhmreichen ersten FC. Aber ja, lass uns drüber reden.
Also ich sehe das total gelassen, weil ich garantiert im Mai einen Grund zum Feiern haben werde mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Genau 50 Jahre ist es her, dass der letzte deutsche Meistertitel 1968 geholt wurde. Also insofern kann der Wonnemonat nur wonnig enden. Und ich bin mir relativ sicher, dass parallel zu diesem großen historischen Ereignis, ich befürchte, es wird der letzte Meistertitel bleiben auf alle Zeiten, dass wir zumindest wieder an die erste Liga insofern heranschnuppern dürfen, als wir ein Jährchen im nächsten Jahr mitkicken dürfen, uns dann ein paar Prügel einholen werden von den großen Vereinen. Aber mit großer Freude würde ich wieder ins Stadion gehen, wenn der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und Co. zu Gast sind. Meine Lust gegen Sandhausen und Heidenheim dorthin zu gehen, die hält sich in Ängsten.
Absolut nachvollziehbar. Du bist ja stolzer Dauerkartenbesitzer auch. Also
Ich habe die Dauerkarte tatsächlich am Ende der letzten Zweitligasaison nicht verlängert, weil die genannten Vereine und einige mehr mich einfach momentan nicht so richtig anmachen. Ich war heuer ein einziges Mal im Stadion, witzigerweise nicht im Nürnberger, sondern in Fürth, beim Derby-Club gegen Fürth.
Und, oje, oje.
Das war grandios. 40 Jahre Warten wurden belohnt durch den Auswärtssieg. Alles gut also. Und ich habe mal fest vorgenommen, ich gehe erst wieder zu einem Spitzenspiel ins Nürnberger Stadion.
Okay, naja, wenn es jetzt zum Richtung Aufstieg gehen geht, dann ist doch jedes Spiel ein Spitzenspiel.
Das wäre eine schöne Ausrede, um dann doch wieder häufiger hinzugehen. Vielleicht mache ich davon Gebrauch.
Ja, weil ich habe mir mal aufgeschrieben, wer jetzt im Winter kam, also Marvin Stefaniak, Frederico Palacios und Ulysses Garcia. Ich bin zwar fußballaffin, aber ich lese dann, dass wir natürlich super Einkäufe gemacht haben, gleichzeitig Teuchert weg. Jetzt 2-1 gegen Dukla Prag, nochmal im letzten Testspiel, war wohl doch auch wieder etwas holprig. So ganz überzeugt bin ich noch nicht.
Ganz überzeugt darf man als Clubfan nie sein, weil ja immer das Restrisiko, dass diese Mannschaft, dieser Verein treibt, was er will, besteht. Das haben wir ja oft genug erlebt. Aber es sind immerhin, finde ich, drei unbekannte Namen von sehr bekannten Vereinen. Werder Bremen, VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Lässt darauf schließen, dass sie mindestens Bundesliga-Training durchhalten. Ob sie in der zweiten Liga für eine Stammmannschaft taugen, wird sich weisen. Ich verstehe den Trainer, den Herrn Köllner, so, dass der Druck im Kader größer wird. Und gut, ich glaube, dann kann man damit leben, dass Cedric Teuchert wegging. Ist total schade, weil der natürlich eine große Zukunft gehabt hätte. Aber ich kann es dem jungen Mann nicht verübeln, wenn man über Nacht doppelte bis dreifache verdient. Ja, wird vielleicht der eine oder andere auch diesem Ruf folgen.
Ja, klar. Also wir hängen dem alten Club nach. Wir glauben, das sind alles Klubberer und einmal Club, immer Club. Aber Spieler sind,
käuflich.
Sind käuflich, genau. Das sind die Nomaden der heutigen Zeit. Und wo das Geld ist, da ziehen sie hin. Da braucht man sich nichts vormachen. Ich finde es trotzdem bei uns auch in der Plattform immer wieder schön, wenn du siehst und lesen kannst, mit welchem Herzblut eigentlich unsere User und Leser an diesem Verein hängen. Das zeichnet den Club schon ein bisschen aus und es ist ja auch wahrlich so, er macht es einem nicht leicht. Jetzt im Moment ist es so, wir haben einen Trainer, den manche nicht verstehen aufgrund seines Sprachduktus. Das ist so im Moment die einzige Kritik, die immer kommt. Sie möchten ihn gerne, dann er soll doch einmal Deutsch lernen, was ich dann schon sehr seltsam finde. Und wir haben ein Management, das scheinbar funktioniert. Das ist ja was ganz was Neues beim Club. Bist du vielleicht auch deswegen so ein bisschen optimistisch oder passen jetzt einfach die Rädchen zueinander? Was hat sich geändert im Vergleich zu der letzten Saison, die ja definitiv erbärmlich war?
Es hat sich viel geändert. Ich glaube, der Vorlauf war jetzt auch so ungefähr ein Jahr, innerhalb dessen man diese Veränderung erleben konnte. Die Arroganz ist raus aus dem Verein. Das, finde ich, hat sehr viel mit dem früheren Sportdirektor zu tun. Der jetzige kaufmännische Leiter, untersportliche Leiter, die Herrn Meske und Bonnemann, die sind nahbar. Einer zum Beispiel, der Herr Meske, war beim Neujahrsempfang der Stadt, wäre früher undenkbar gewesen. Der stand da mit dem Herrn Gretlein, Aufsichtsratsvorsitzenden, sozusagen ganz normal wie du und ich, die wir auch dort waren. Finde ich sehr sympathisch, dass dieser Verein jetzt sozusagen ja zum Greifen nah ist. Das war eine Zeit lang nicht. Die Folge ist, dass die regionale Wirtschaft jetzt mit dabei ist, dahinter steht. Also ich glaube, perspektivisch ist der Club mindestens ein sehr, sehr guter Zweitligist und vielleicht hat er auch das Zeug zum sehr, sehr schlechten Erstligisten. Letzteres.
Naja, ich sag mal Europapokal. Damit bin ich jetzt der Optimist. Und ja, wir haben ein paar Themen abgehandelt. Über den Club werden wir sicher des Öfteren zu reden haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach auch über den Herrn Söder. Ziemlich sicher auch über Mali und Kulturhauptstadt. Ja, aber die Frage ist, werden wir überhaupt weiter reden? Werden wir das fortsetzen, was wir heute begonnen haben?
Das ist eine blendende Frage. Wir tun das nur dann, wenn irgendein Mensch uns mitteilt, dass er uns wieder hören will. Wenn ihr alle sagt, das war totaler Bullshit, dann hören wir auf, versprochen. Und insofern die Bitte ist, irgendeine Reaktion auf diese Premiere von Heucher mal zu kriegen. Ich habe noch einen inhaltlichen Nachsatz, weil das gerade so anklang, Europapokal von Matthias. Da geht es mir so wie OB Mali. Ich bräuchte auch mal wieder eine Selbstvergewisserung beim Club. Ich war letztmals in Lissabon beim UEFA Cup Auswärtsspiel und zuvor war ich in Rom. Auch das war ein Auswärtsspiel, damals gegen Lazio Rom im UEFA Cup. Beide Ereignisse sind eigentlich schon verjährt und ich würde mich freuen, wenn ich sozusagen vor der Kulturhauptstadt den Club wieder auf der europäischen Ebene erleben würde. Aber ich glaube, das wird ein frommer Wunsch bleiben. Aber wir hören uns hoffentlich wieder.
Unbedingt und eigentlich der perfekte Ausblick. Eine Flugreise irgendwohin in Europa. Sie steht uns irgendwann bevor, vor 2025. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.